Ja, ich habe heute das sechste Kapitel des Markus-Evangeliums mitgebracht und lese euch darin jetzt die ersten sechs Verse, also 6,1 bis 6, und die letzten vier Verse dann nachher vor. Hier ist bei mir der Abschnitt überschrieben: Die Ablehnung Jesu in seiner Heimat. Von dort brach Jesus auf und kam in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten: Woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort kein Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Heute vor 4 Wochen, am 7. September, habe ich etwas gesagt zum fünften Kapitel des Markus-Evangeliums und hatte dem die Überschrift gegeben: Hindernisse überwinden, im Glauben wachsen. Und darin war der erste Punkt, ihr erinnert euch vielleicht, der Glaube des Synagogenvorstehers, der seine Vorurteile gegenüber Jesus überwindet, auch seinen Status und Stolz vergisst und sich gegen seine Freunde und Verwandte durchsetzt. Er hatte einen starken Glauben. Heute habe ich die Gedanken überschrieben als Thema Leben aus der himmlischen Perspektive. Also wie sieht das Ganze von Jesus aus dieser himmlischen Perspektive aus? Und da ist dann analog zu dem Glauben des Synagogenvorstehers, den Jesus ermutigt, ist heute der erste Punkt der Unglaube der Mitmenschen Jesu. Also seinen Nachbarn, Bekannten, Verwandten und seine Familie. Wie kommt es dazu? Jesus geht in seine Heimatstadt. Und es heißt, seine Jünger begleiteten ihn. Das heißt, Jesus wohnte nicht und wirkte woanders und ging dann halt mal zu bestimmten Gelegenheiten wieder nach Hause zu seiner Familie zurück. So wie Kinder vielleicht, wenn sie an Weihnachten zu ihren Eltern fahren oder zum Geburtstag oder zu besonderen Tagen, sondern Jesus kommt hier als der Lehrer, der Rabbi. Und die vielen Menschen in der Synagoge, die erstaunlicherweise hier ihm noch auf ist, an vielen anderen Stellen, so hatten wir ja schon gehört, waren die Türen in der Synagoge schon für ihn zugegangen. Und nach dieser Begegnung hier war sie auch sicherlich in seiner Heimatstadt für ihn für immer geschlossen. Aber zunächst mal, die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten: Woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Soweit, so gut. Soweit kann ich und soweit könnt ihr sicher auch mitgehen. Soweit geht auch Johannes der Täufer mit. Und genau das ist seine Frage, als er im Gefängnis ist. Schickt er seine Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen, genau das. Woher hast du das alles? Bist du der Messias oder bist du es nicht? Der Unterschied von den Leuten hier in der Synagoge und von Johannes dem Täufer ist: Johannes der Täufer nimmt die Antwort von Jesus an. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und so weiter. Das heißt, damit wird klar, jawohl, er ist der Messias und es geschehen durch ihn diese Zeichen und Wunder, die die Propheten vorausgesagt haben. Ganz anders sieht das hier bei den Menschen in der Synagoge aus. Und daher kommt dann auch der Unglaube und die Ablehnung. Ist das nicht der Zimmermann, so sagen sie. Und damit ist schon klar, jemand, der Zimmermann ist, der kann nichts Besonderes tun. Übrigens war Zimmermann zur damaligen Zeit etwas umfassender, als das heute ist. Wenn wir heute den Beruf des Zimmermanns sehen, dann ist das ja jemand, der, wenn das Haus von den Maurern soweit fertiggestellt ist, die Dachbalken draufsetzt, damit nachher der Dachdecker kommen kann. Zur Zeit Jesu war der Zimmermann ein Allrounder. Der macht im handwerklichen Bereich alles. Wir würden heute vielleicht auch besser sagen, Bauhandwerker. So ein Bauhandwerker wie Jesus, der konnte alles, wofür man ihn eben im Alltag brauchte. Der konnte, wenn nötig, einen Hühnerstall bauen, der konnte aber auch ein ganzes Haus anfertigen. Wo immer was zu reparieren war, man konnte ihn holen und sich auf ihn verlassen, dass er das mit oft bescheidenen Materialien und Werkzeugen, dass er das hinkriegte. Also er war einer wie viele andere in seiner Heimatstadt. Er war ein Zimmermann. Wie kann er dann denn solche Weisheit haben, solche Dinge tun, Zeichen und Wunder und Kranke heilen, wo er doch nur ein einfacher Zimmermann war? Auch damals schauten die Leute schon auf ihn herab. Auf jeden Fall die Pharisäer, die sozusagen das Gesetz und das Wort Gottes studiert hatten, die schauten auf Leute wie Jesus herab. Und an manchen Stellen ist das ja bis heute geblieben. Ein gewisser Dünkel, dass Leute sich für Handwerker im Vergleich zu Handwerkern für besser halten. Wir sehen hier, das sollte man nicht tun, denn immerhin, wir sagen ja heute, Jesus ist unser Retter, unser Erlöser, unser Befreier. Und eben dieser Erlöser und Erretter und Befreier war zu irdischen Zeiten ein Handwerker. Also das finde ich ganz großartig, wie Gott das gemacht hat, dass er Jesus als ganz einfachen Menschen auserwählt, gegenwärtig zu werden als der Sohn Gottes in dieser Welt. Viele dachten ja, wenn der Messias kommt, dann muss er in einem Palast geboren werden. Jesus wurde in einer einfachsten Behausung, einem Stall geboren. Jesus lebte ganz natürlich. Jedenfalls ist seinen Zeitgenossen an ihm nichts Besonderes aufgefallen, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann in der Öffentlichkeit wirkte. Und dann, so sagen sie, wir kennen doch, und das ist das Zweite, was eine Hürde für sie wird, wir kennen doch all seine Familie. Wir kennen Maria, deren Sohn er ist, wir kennen seine Brüder, Jakobus, Josef, Judas und Simon. Wir kennen sie doch alle. Und ausgerechnet einer von diesen, der tut jetzt solche Sachen und erhebt damit den Anspruch, etwas Besonderes zu sein. Und das war er ja. Er war der Sohn Gottes. Und so kommt es, dass sie nicht die Kurve kriegen, nämlich nicht fragen, könnte es nicht sein, wenn er so etwas tut, wenn er das tut, was die Propheten gesagt haben. Könnte es dann nicht wirklich sein, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes? Diese Frage kommt nicht auf. Und deshalb heißt es dann, und sie nahmen Anstoß an ihn und lehnten ihn ab. Im sechsten Vers heißt es dann, Jesus wunderte sich über ihren Unglauben. In den letzten Impulsen haben wir immer wieder gehört, dass es heißt, Jesus wunderte sich über den Glauben, zum Beispiel der phönizischen, der heidnischen Frau. Er wunderte sich über den Glauben des Synagogenvorstehers, der ja von dem gesamten her, von der gesamten Einstellung aller Synagogenvorsteher wusste, dass Jesus abgelehnt wurde. Und nun in der Heimatstadt wundert er sich über den Unglauben. Und das heißt, er konnte dort kein Wunder tun. Und Jesus sagt ihnen auf den Kopf zu, nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. So erging es Jesus. Und manchem von uns ergeht es ja auch so, dass er nicht auf sehr viel Wohlwollen oder Begeisterung in seiner Familie stößt, wenn er seinen christlichen Glauben lebt. Also das sei dir dann, wenn das so ist, zum Trost. Auch Jesus erging es nicht anders. Gerade das Letztere in seiner Familie muss für Jesus echt bitter gewesen sein. Es heißt ja schon im dritten Kapitel, in Vers 20, ich lese das mal vor, Jesus ging in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Und nun kommt's, als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Das ist noch sehr vornehm ausgedrückt. Das heißt im Klartext, seine Familie dachte, der ist durchgedreht. Der tickt nicht mehr richtig, den müssen wir so schnell wie möglich mit Gewalt nach Hause holen, um ihn zu schützen, aber auch unsere Familie, damit sie nicht ins Gerede kommt. In dieser Deutlichkeit sagt das übrigens nur der Evangelist Markus. Matthäus und Lukas haben diese Stelle in dieser Weise weggelassen und auch der Evangelist Johannes sagt es nur ganz vorsichtig im 7. Kapitel Vers 5, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Na gut, nicht zu glauben, das ist schade, aber das, was hier von Markus geschrieben wird, von seiner Familie, das ist schon nochmal ein ganz schöner Hammer mehr. Und kurz drauf ist er ja dann wieder unter vielen Leuten und dann heißt es hier im dritten Kapitel Vers 32, es saßen viele Leute um ihn herum in einem Haus und man sagte zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Jesus erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Also auch das war eine harte Abfuhr für seine Familie von Jesus. Er grenzte sich da sehr deutlich ab und sagte, wer seine wahren Verwandten sind, nämlich die, die den Willen Gottes tun. Und das finde ich für uns wieder wunderbar. Das kannst du dir immer wieder auch vor Augen halten. Du, der du dich bemühst, nach dem Willen Gottes zu leben, du bist für Jesus Bruder, Schwester und Mutter. Du bist sein Freund, wie er seine Jünger dann mal bezeichnet. Du bist durch Jesus ein Kind Gottes. Kostbar und wertvoll, einzigartig und geliebt von ihm und seinem Vater. Das ist unser Privileg und die Tür dazu öffnet uns der Glaube. Und noch etwas finde ich erstaunlich an diesen wenigen Versen. Da heißt es hier in Vers 5, und er konnte dort keine Wunder tun. Wenn es heißt, Jesus konnte dort keine Wunder tun, dann hört sich das ja fast an, als hätte er das gerne gewollt. Aber es lag nicht an ihm, sondern es lag an den Leuten, die sich abgeschottet haben. Und das zeigt nochmal, um den Glauben und auch das Wort Jesu anzunehmen, braucht es eine gewisse Offenheit der Zuhörer. Das ist wie bei einem Kranken. Wenn ein Kranker zum Arzt geht und überzeugt ist, dass dieser Arzt ihm sowieso nicht helfen kann, dass ihm alle Medikamente, die ihm der Arzt empfiehlt, ihm doch nur schaden, dann wird dieser Arzt ihm nicht helfen können und es wird auch den Heilungsprozess nicht fördern. Und so ist es auch mit dem Wort Jesu. Das kann nur bei dir ankommen, wenn du offen bist. Hier in der Synagoge lehnen die Menschen ihn von vornherein ab. Deshalb kommt das Wort bei ihnen nicht an. Und so wie bei Jesus ist das ja überall. Es ist immer wunderbar, für euch einen Impuls zu geben, weil ich weiß, ihr nehmt das erstmal mit offenem Ohr und oft mit offenem Herzen an. Dann kann man gut einen Impuls geben. Und ich kann mich immer noch gut an die Zeiten erinnern, als wir im Saal waren, wenn ich euch gesehen habe. Da ist einfach eine Offenheit da. Die braucht Jesus und die brauchen auch wir. Und damit haben wir auch selber entscheidenden Einfluss darauf, wie sich sein Wort in unserem Leben auswirkt. Der Glaube öffnet uns die Tür. Der zweite Punkt, zu dem ich etwas sagen möchte, ist, vor 4 Wochen hatte ich es genannt, das Durchhaltevermögen der Frau, die Blutungen hatte und durchgehalten hat, bis sie Hilfe bei Jesus gefunden hat. Heute ist es zweitens das Durchhaltevermögen von Jesus. Hier ist so eine kleine Stelle, die dafür den Schlüssel, die Tür öffnet. Da heißt es, ist das nicht der Zimmermann, so sagen die Leute, der Sohn der Maria und dann folgen noch die Geschwister. Das Erstaunliche ist hier, dass Markus schreibt, ist er nicht, also die Leute sagen das, ist er nicht der Sohn der Maria? Das war, wenn man die gesellschaftlichen Verhältnisse von damals kennt, war völlig ungewöhnlich, dass jemand als der Sohn der Mutter genannt wurde, also der Sohn der Maria. Dafür gibt es nur eine Erklärung, dass Josef schon lange tot war. Und dass Jesus es jetzt war, der die gesamte Zeit zu Hause die Aufgaben von Josef übernommen hat. Er war der Ernährer der Familie. Denn man konnte sich ja schon fragen, Jesus, bevor er hingerichtet wurde, war 33 Jahre. Als er in die Öffentlichkeit gegangen ist, um seinen Auftrag zu erfüllen, war er 30. Wenn ich mir vorstelle, Jesus kommt in die Welt, um sie zu erlösen. Jesus kommt, um deutlich zu machen, ich bin der Heiland. Ich bin der, der euch Heilung schenkt. Ich bin der Retter. Und das soll er in die ganze Welt bringen. Und er wird 33 Jahre und fängt erst mit 30 an. Dann hätte ich gesagt, das ist knapp. Zeitlich ist das knapp. Und warum? Der einzige Grund war, so kann man an dieser Stelle sehen, dass er für seine Familie aufgekommen ist. Und das finde ich wieder sehr bewundernswert. Jesus drückt sich nicht vor den Aufgaben des Alltags. Er drückt sich nicht von den Aufgaben seiner Familie. Er ist da, wenn sie ihn brauchen. Wie wenig damals die Frauen überhaupt registriert wurden, zeigt sich auch daran, dass es dann, weil Josef tot war, heißt, Er ist der Sohn der Maria. Und dann heißt es der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Da werden die Namen genannt von den Jungs. Und dann gleichsam pauschal alle zusammen, leben nicht seine Schwestern hier unter uns. Also da wird keine einzige genannt. Deshalb sind sich also viele, die die Bibel auslegen, einig darin, ja, das kann nur so gewesen sein, dass Josef tot war und Jesus die Aufgabe übernommen hat. Und das finde ich so ermutigend, dass er treu ist im Kleinen. So wie er selber nachher mal in einem der Gleichnisse sagt, zu den Dienern, weil du im Kleinen treu gewesen bist, will ich dir Großes anvertrauen. Jesus ist im Kleinen treu gewesen und, ja, wenn wir so sagen wollen, ihm ist Großes und das Größte, was es überhaupt gibt, anvertraut worden, nämlich Sünde und Tod und Teufel zu besiegen und in der Auferstehung uns neues Leben zu geben. Deshalb als Ermutigung auch für dich, wenn du manchmal denkst, oh, all das, was ich hier zu Hause zu tun habe und all das müsste ich nicht anderes und Größeres tun, vertraue darauf, du bist an der genau richtigen Stelle. Jesus sieht dich und geht den Weg Schritt für Schritt mit dir. Damit komme ich dann zum dritten Punkt. Und damit zu den vier letzten Versen, die bei mir hier überschrieben sind, Krankenheilungen in Genezareth. Es heißt hier in Vers 53, sie fuhren auf das Ufer zu, kamen nach Genezareth und legten dort an. Als sie aus dem Boot stiegen, erkannte man ihn sofort. Die Menschen eilten durch die ganze Gegend und brachten die Kranken auf Tragbaren zu ihm, sobald sie hörten, wo er war. Und immer, wenn er in ein Dorf oder eine Stadt oder zu einem Gehöft kam, trug man die Kranken auf die Straße hinaus und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Also hier sehen wir das wieder ähnlich wie bei der Frau, die unter Blutungen litt, dass sie sich sagte, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und Jesus sagt zu ihr, dein Glaube hat dir geholfen, geh nach Hause, du bist geheilt. So wie bei dieser Frau geschieht es hier offenbar noch in größerem Umfang. Deshalb habe ich diesen dritten Punkt überschrieben. Der unbegrenzte Wunsch des Volkes, etwas vom Segensstrom Jesu zu erhalten. Das ist doch wunderbar, dass jeder, auch heute, jeder von uns mit jedem Anliegen zu Jesus gehen kann, um es in seine Hände zu legen. Nichts ist zu klein, nichts ist zu groß, als dass wir es nicht Jesus bringen könnten. Und so haben es die Leute damals ja auch getan. Entscheidend ist, dass wir den Glauben haben, er ist der, der uns wirklich helfen und beistehen kann. Und es ist noch ein zweiter Aspekt mir so durch den Kopf gegangen. Jesus hatte ja schon wieder, wie auch an mehreren Stellen davor, Helga hatte es in ihrem Impuls ja auch gesagt, dass er den ganzen Tag gelehrt und geheilt hatte, dann ins Boot stieg und sofort auf dem Kissen eingeschlafen ist. Auch im Sturm hat er weitergeschlafen, bis die Jünger ihn weckten. So erschöpft war er. Und so ähnlich muss das ja hier auch gewesen sein. Aber Jesus hatte immer Zeit für Menschen, die in Not sich an ihn gewandt haben. Selbst wenn er hier auch wieder die Stille gesucht hat, er hat sie nicht bekommen, aber er war nie unwillig. Er ist auf dieses große Vertrauen der Leute eingegangen. Und natürlich wollten sie seine Hilfe und nichts anderes. Von daher kam mir auch in den Sinn, ja, wie mag es Jesus wohl gegangen sein? Ständig kam jemand zu ihm und wollte was von ihm. Natürlich meistens geheilt werden, neben anderen Anliegen, die dann auch noch kamen. Aber es ist nirgendwo berichtet, dass Jesus einen Kranken auch nur abgelehnt hätte. Nun ist es gut, und das kann ich nur nochmal unterstreichen, mit jedem Anliegen zu Jesus zu gehen. Jesus sagt ja selber, komme zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Komme zu mir alle, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich will euch helfen und er tut es ja. Und das ist wunderbar. Und zugleich gilt natürlich die Frage, war denn da niemand, der ihn mal gefragt hätte, was können wir für dich tun? Gut, vereinzelt gab es das auch. Das heißt ja mal in einem der Evangelien, dass es Frauen gab, die wohlhabend waren, die ihm folgten und ihn und seine Jünger auch finanziell unterstützten. Von Maria Magdalena wissen wir, dass sie dieses kostbare Öl über ihn ausgegossen hat. Aber es waren wenige. Und als die Jünger der Frau Vorwürfe machen, was man mit dem Geld hätte alles machen können, sagt er ja, lass sie doch in Ruhe, denn sie hat mir Gutes getan. Und überall, zu allen Zeiten, wo das Evangelium verkündet wird, wird man auch von ihr sprechen. Also das war für Jesus so ein herausragendes, aber offenbar auch so seltenes Erlebnis, dass er das ausdrücklich so benennt. Und was heißt das jetzt für uns? Erstens, klar, wir können immer zu Jesus gehen, ich kann es nur nochmal wiederholen. Das Zweite aber auch, dass wir nicht nur mit Bitten zu ihm gehen. Wir können mit jeder Bitte zu ihm gehen. Und da kommt jetzt gar kein Aber, da kommt ein Und. Und Jesus freut sich, wenn wir einfach mal so zu ihm kommen. Mit ihm sprechen, was uns bewegt. Ihm danken, was wir an Schönem sehen, auch in der Natur. Auch das, glaube ich, freut Jesus in ganz besonderer Weise. Es ist ja wie in einer Familie. Wenn Kinder nur zu den Eltern kommen, weil sie etwas brauchen und sonst mit ihnen aber nicht sprechen, ihnen auch nicht mitteilen, was sie bewegt, ihnen auch nicht danken, sondern sie einfach ausnutzen, und dann ist das, da liegt irgendwas schief. Und dasselbe ist natürlich in Freundschaften. Wenn jemand nur einem anderen einen Brief schreibt, wenn er etwas von ihm will, dann ist da etwas schief. Dann nutzt er ihn aus. Und deshalb, glaube ich, ist es einfach schön, zu Jesus hinzugehen und ihm einfach zu sagen, was mich bewegt und immer wieder hinzugehen, was wir ja auch gemeinsam tun hier im Paulus-Treff, ihm zu danken für das, was er für uns tut. Und er tut viel. Amen.